ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Zahl politisch motivierter Straftaten steigt seit langem. Im vorigen Jahr erreichte sie einen neuen Höchststand. Mehr als 84.000 Fälle wurden registriert, 40% mehr als im Jahr zuvor. Die Zahlen stellte Bundesinnenminister Dobrindt zusammen mit dem Chef des Bundeskriminalamts Münch vor. Die beiden sehen darin einen Beleg für die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft.
Im Wahlkampf wurde der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke vergangenes Jahr attackiert und verletzt. Angriffe auf Politiker und Mandatsträger haben zugenommen. Extrem nennt der neue Bundesinnenminister, wie sich die politisch motivierte Kriminalität insgesamt entwickelt.
Dass wir es hier mit einem Höchststand zu tun haben, das sieht man hier auf der Zeitschiene leider sehr eindrucksvoll.
Das Innenministerium zählte 2024 insgesamt mehr als 84.000 politisch motivierte Straftaten. Im Vergleich zu gut 60.000 im Vorjahr ist das ein Plus von mehr als 40%. Besonders auffällig ist der Anstieg rechtsmotivierter Straftaten, ein Zuwachs von mehr als 47%.
Die größte Gefährdung für die Demokratie geht vom Rechtsextremismus aus. Das ist objektiv so.
Größte Sorgen, so Dobrindt, bereite auch der Antisemitismus von rechts und links, gerade nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Im Kontext mit dem Nahostkonflikt nahmen Straftaten um 68% zu. Eine wachsende Radikalisierung, sieht der BKA-Chef.
Wenn Gewalt mehr als Mittel des Meinungsaustausches gesehen wird, dann stimmt ja was in der Gesellschaft nicht. Ja.
Als konkrete Antwort will Dobrindt die Behörden stärken, etwa mehr Videoüberwachung erlauben. Ausländer, die wegen judenfeindlicher Straftaten verurteilt wurden, sollen leichter ausgewiesen werden können.
Der Bundesinnenminister fordert eine Zeitenwende auch in der inneren Sicherheit. Er setzt auf Konsequenz gegen Straftäter und mehr Kompetenzen für die Polizei, aber auch auf den politischen Kampf gegen die Polarisierung der Gesellschaft.
In der Pressekonferenz hat sich Innenminister Dobrindt auch skeptisch zu einem Verbot der AfD geäußert. Das Gutachten des Verfassungsschutzes reiche dafür nicht aus. Es befasse sich vor allem mit Verstößen gegen die Menschenwürde, belege aber keine Angriffe auf Rechtsstaat oder Demokratie. In der Union gibt es dazu noch keine einheitliche Haltung. Bundeskanzler Merz ist gegen ein Verbotsverfahren, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther dafür. Nach dem Messerangriff in Bielefeld verdichten sich die Hinweise auf eine religiös motivierte Tat. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter, ein Syrer, werde des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt. Die Bundesanwaltschaft nennt die Tat einen mutmaßlichen Anschlag. Der Tatverdächtige soll am Sonntag 4 Menschen mit Stichwaffen schwer verletzt haben.
Festnahme gestern am späten Abend. Die Ermittler finden den Tatverdächtigen in einer Wohnsiedlung im Kreis Mettmann. Knapp 2 Tage nach der Attacke in Bielefeld und etwa 2 Stunden Autofahrt vom Tatort entfernt.
Die Öffentlichkeitsfahndung hat dazu geführt, dass Zeugen den Ermittlern Hinweise geben konnten, wo der Tatverdächtige sich aufhält.
Der Tatverdächtige Mahmoud M., 35 Jahre alt. Er wohnte zuletzt in der Nähe von Bielefeld in dieser Flüchtlingsunterkunft. Im Sommer 2023 war der Syrer als Geflüchteter nach Deutschland gekommen, bekam hier einen Aufenthaltstitel. Der Tatort. Vor dieser Bar in Bielefeld feierten Fußballfans in der Nacht zum Sonntag die Drittligameisterschaft ihrer Mannschaft. Der Tatverdächtige soll 5 Menschen mit Stichwaffen verletzt haben, 4 von ihnen schwer. Alle sind inzwischen außer Lebensgefahr. Am Tatort fanden die Ermittler eine Tasche mit mehreren Messern und einer nach Benzin riechenden Flüssigkeit sowie Personaldokumente des Tatverdächtigen. Inzwischen haben sich die Hinweise auf ein islamistisches Tatmotiv verdichtet. Die Bundesanwaltschaft hat den Fall an sich gezogen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Beschuldigte zielgerichtet vorgegangen und man hatte ein Schriftstück bei ihm gefunden, das darauf schließen lässt, die Tat könnte religiös motiviert gewesen sein.
Der Tatverdächtige wurde am Mittag dem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes.
Bahnstrecken gehören zur kritischen Infrastruktur. Auf welchem Weg zum Beispiel Rüstungsgüter in die Ukraine gelangen, interessiert auch den russischen Geheimdienst. Früher haben so etwas Agenten ausspioniert, die als Diplomaten getarnt waren. Doch im Zuge der Sanktionen wurden viele von ihnen ausgewiesen. Deshalb setzt Russland nun sogenannte Wegwerfagenten ein, die für einzelne Aktionen bezahlt werden. Um diesen Verdacht geht es seit heute bei einem Prozess in München.
Dieter S. steht im Mittelpunkt des Spionageverfahrens vor dem Münchner Oberlandesgericht. Laut Anklage soll er als Teil der terroristischen Gruppe Volksrepublik Donetsk für die russische Seite in der Ukraine gekämpft haben. Wieder in Deutschland habe er sich ab Oktober 2023 mit einem russischen Geheimdienstmitarbeiter über Spionage- und Sabotageaktionen ausgetauscht.
Gegen den Hauptangeklagten besteht insoweit der weitere Vorwurf, sich zu Sabotageaktionen, etwa auf Bahnstrecken, militärische Infrastruktur und Industriestandorte, bereit erklärt zu haben.
Der Truppenübungsplatz in Grafenwöhr ist eines der von den mutmaßlichen Spionen ausgespähten Objekte. Hier in der Oberpfalz bildet die US-Armee auch ukrainische Soldaten aus, zum Beispiel an Kampfpanzern. Pläne für Sprengstoffanschläge soll es auch für Bahnknotenpunkte und eine Ölraffinerie gegeben haben. Geheimdienstexperten sprechen von einer neuen Strategie mit sogenannten Wegwerfagenten, die immer häufiger angewendet wird.
Das sind arme Schlucker, die rekrutiert werden. Bei denen setzt man natürlich eine gewisse Nähe zur Russischen Föderation, also eine Sympathie für den Kreml voraus. Aber überwiegend geht es bei denen um finanzielle Motive.
Diese Spione seien billig und im Falle einer Enttarnung entbehrlich, sagt ARD-Sicherheitsexperte Götschenberg. Sie sollen aber die militärische Unterstützung der Ukraine stören.
Es geht zum einen darum, Sabotageoperationen durchzuführen, die aber gar nicht so sehr großen Schaden anrichten sollen, sondern vor allem Angst und Schrecken verbreiten sollen, in der Bevölkerung das Gefühl erzeugen sollen, dass man direkt in den Krieg mit Russland hineingezogen wird.
Dieter S. und die Mitangeklagten Alexander J. und Alex D. besitzen die deutsche und russische Staatsbürgerschaft. Sie bestritten, mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Die EU verstärkt den Druck auf Russland. Die Außenbeauftragte Kallas gab ein weiteres Sanktionspaket bekannt. Die Verteidigungsminister berieten in Brüssel, nachdem gestern das Telefongespräch zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin ohne greifbares Ergebnis geblieben war. Russland erklärte sich zwar zu weiteren Gesprächen bereit, aber nicht zu einer Waffenruhe. Für Bundesverteidigungsminister Pistorius ein Beweis dafür, dass Putin nur Zeit schinden wolle.
Sie wollen Ihre Enttäuschung über den Ausgang der gestrigen Gespräche zwischen Trump und Putin nicht zu deutlich äußern, um den US-Präsidenten nicht zu verprellen. Und dennoch nehmen die Europäer ihn beim Wort. Amerika hatte gesagt, wenn Russland einem Waffenstillstand ohne Vorbedingungen nicht zustimmt, dann werden Konsequenzen folgen. Die wollen wir jetzt auch aus den USA sehen.
Wir gehen auch davon aus, dass unsere amerikanischen Verbündeten das nicht hinnehmen werden.
Verabschiedet wurde heute erstmal nur das 17. Sanktionspaket, das bereits vor Monaten verhandelt wurde. Die neuen harten Sanktionen, wie sie Merz, Macron und andere Regierungschefs in einem Ultimatum an Russland angedroht hatten, sind noch in weiter Ferne. Die Europäer hoffen, gemeinsam mit den USA den Kurs gegen Russland verschärfen zu können. Doch Trump sieht den Ball nicht in seinem Feld.
Again, this was a European Situation.
Nochmals, dies ist eine europäische Angelegenheit und es hätte auch eine solche bleiben sollen. Aber die letzte Regierung hatte sich da unbedingt einmischen wollen. Deshalb ging es heute auch darum, die Ukraine militärisch weiter zu stärken, mit Waffenlieferungen und Geld für die ukrainische Rüstungsindustrie. Operation Stachelschwein heißt das hier, also ein Tier, das so wehrhaft ist, dass sich kaum noch einer traut, es anzugreifen.
Weiteres Thema beim Treffen in Brüssel war die Lage im Gazastreifen. Israel erlaubte den Vereinten Nationen heute nach fast dreimonatiger Blockade die Lieferung von Hilfsgütern. Zugleich setzte die Luftwaffe die Angriffe auf den Gazastreifen fort. Dabei gab es nach palästinensischen Angaben 60 Tote. Frankreich, Großbritannien und Kanada drohten der israelischen Regierung mit Sanktionen, sollte die Offensive nicht beendet und Hilfen zugelassen werden. Tina Hassel in Brüssel. Wie haben sich die EU-Außenminister und Ministerinnen bei ihrem Treffen heute zum israelischen Vorgehen im Gazastreifen positioniert?
Die katastrophale humanitäre Situation in Gaza war auch hier ein wichtiges Thema. Die Hilfe, die nun wieder ins Land kommt, sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, hieß es hier. Die Zeit der leeren Worte sei vorbei. Und deshalb gibt es auch eine Neuigkeit heute Abend. Eine Mehrheit der EU-Staaten unterstützt nun den niederländischen Vorschlag, das Handelsabkommen zwischen der EU und Israel erneut zu überprüfen. Denn im Artikel 2 dieses Abkommens wird ausdrücklich von der Einhaltung der Menschenrechte gesprochen. Das könnte ein Hebel sein, denn Europa ist Israels größter Handelspartner. 32% des israelischen Handels, also fast ein Drittel des Warenaustauschs, läuft mit der EU. Und sollte das Abkommen tatsächlich angehalten werden, dann würde dies spürbare Auswirkungen auf Israels Wirtschaft haben. Man sieht also, heute ist hier einiges in Bewegung gekommen.
Vielen Dank, Tina Hassel. Die Weltgesundheitsorganisation zieht Konsequenzen aus der Corona-Pandemie. Die WHO-Mitgliedstaaten verabschiedeten heute auf ihrer Jahrestagung einen Pandemievertrag. Er sieht unter anderem vor, einen schnellen Austausch über Krankheitsausbrüche zwischen den Staaten, bei den Lieferketten gleichen Zugriff auf Schutzmaterial, Medikamente und Impfstoffe und einen engen Austausch von Technologie, Forschung und Entwicklung, damit auch ärmere Länder Impfstoffe produzieren können. In Niedersachsen ist die Ära von Stefan Weil zu Ende gegangen. Neuer Ministerpräsident ist der bisherige Wirtschaftsminister Olaf Lies. Der 58-jährige SPD-Politiker wurde in Hannover zum Regierungschef gewählt. Er erhielt gleich im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit. Ein harter Kurswechsel wird in Niedersachsen nicht erwartet. Der Friese Lies will die rot-grüne Koalition fortsetzen. Weil war nach 12 Jahren im Amt aus Altersgründen zurückgetreten. Auf einer der größten Straßenbaustellen Baden-Württembergs sind 3 Arbeiter aus großer Höhe in den Tod gestürzt. Die Männer arbeiteten an einer Hochbrücke, als aus ungeklärter Ursache das Befestigungsseil ihrer Gondel riss. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 3 Arbeiter feststellen. Die Brückenbaustelle ist bis zu 100 Meter hoch. Sie ist Teil eines umfangreichen Projekts, das den Verkehr künftig auf 2000 Metern Länge über das Neckartal führen soll. Trotz Krieg und Krisen, Jugendliche und junge Erwachsene blicken optimistisch in die Zukunft. Laut einer neuen Jugendstudie sind 60% der 14- bis 29-Jährigen zuversichtlich. Gute Werte erhält dabei vor allem die Zufriedenheit mit der Gesundheit. Unzufrieden sind die Befragten unter anderem mit der wirtschaftlichen Lage und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Ergebnisse haben Forscher bei Workshops ermittelt.
Und wir starten mal mit der ganz schlichten Frage. Wie zuversichtlich schaust du in die Zukunft?
Fragt Studienleiter Simon Schnetzer diese Berliner Fachabiturienten im Bereich Sozialwesen.
Wenn man halt die Medien halt anschaut, den ganzen Nachrichten zum Beispiel, halt man hört nur Kriege, Krisen, finanzielle Krisen.
Den 14- bis 29-Jährigen machen die Kriege in Europa und Nahost am meisten Sorgen. Außerdem die Inflation, die Spaltung der Gesellschaft und teurer und zu knapper Wohnraum. Es sind vor allem Fragen rund ums Geld, so die Studienmacher.
Junge Menschen haben echt Angst vor Altersarmut. Also eine der großen Sorgen junger Menschen. Sie glauben nicht daran, dass das, was die Rente ihnen mal bietet, für sie reichen wird. Und überraschend ist, dass obwohl diese Situation, der Blick finanziell in die Zukunft so negativ ist, sie dennoch bereit sind, sich solidarisch zeigen mit den älteren Altersgruppen.
Die Rentenfinanzierung stellen sie nicht in Frage, so die Studienmacher. Die Leistungsbereitschaft der Jungen sei hoch.
Ich kenne halt sehr viele aus meinem Umfeld, die mit jungen Jahren schon nebenbei arbeiten gehen. Die haben halt eine 6-Tage-Woche, wie ich zum Beispiel.
Jetzt auch das Praktikum, was ich hatte, war jetzt 5 Tage, die Woche 8 Stunden am Tag. Und ist schon viel, vor allem weil es unbezahlt ist.
Trotz der vielen Sorgen und einer unvermindert hohen psychischen Belastung, junge Menschen blicken laut der Studie positiv in die Zukunft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. Mai.
Ab morgen bestimmen Tiefdruckgebiete unser Wetter. Es wird wechselhafter, kühler und zumindest regional auch endlich nasser. Im Süden gibt's heute Nacht einige Schauer, sonst ist es teils wolkig, teils klar und meist trocken. Am Tag im Norden windig mit starken bis stürmischen Böen. Dazu neben Wolken längere Zeit Sonnenschein. Den gibt's in der Südhälfte seltener. Und südlich einer Linie Saarland-Lausitz entwickeln sich öfter Schauer und teilweise kräftige Gewitter. Im Südwesten heute Nacht über 10, im Bayerischen Wald dagegen nur um 5 Grad. Morgen im Norden sowie in einigen Berglagen unter, sonst verbreitet um oder etwas über 20 Grad. Donnerstag im Norden wechselhaft und windig, südlich der Donau fällt Regen, in den Regionen dazwischen freundlicher. In den folgenden Tagen erwartet uns ähnliches Wetter, aber Samstag wird es wieder etwas wärmer.
Um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer in den Tagesthemen BKA-Präsident Münch, warum die Zahl der politisch motivierten Taten so sehr angestiegen ist. Und es geht um eine bayerische Kleinstadt, die sich für die Landesgartenschau total umgekrempelt hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.